Die Lesung für diesen Sonntag steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Ich lese die Verse 4 bis 9. Mose richtet die eherne Schlange auf. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
Ihr Lieben, das ist eine schwierige Geschichte, oder? Nicht nur ein bisschen schwierig zu verstehen, was ist denn eher eine Schlange, erkläre ich gleich. Ich finde es auch schwierig, wenn man sie versteht. Was passiert hier und warum? Das ist doch unglaublich, oder? Die Israeliten ziehen ja lange Zeit durch die Wüste. Und sie erleben dabei ein Eingreifen Gottes nach dem anderen. Sie erleben Hilfe gegen übermächtige Feinde. Sie finden eine Quelle mitten in der Wüste. Und dann dieses Manna, Manna, von dem wir immer noch nicht wissen bis heute, was das eigentlich war. Ob es eine Absonderung einer Pflanze oder eines Tieres war, da gibt es verschiedene Theorien. Oder einfach Brot vom Himmel. Und das heißt Manna nämlich auch. Manna heißt, was ist das? Weil sie das gefragt haben. Und als sie dann ningeln, immer nur Manna, das muss ein bisschen wie Popcorn anscheinend, wie das beschrieben, ne? Aber das, vom Popcorn zu leben, ist wahrscheinlich, irgendwann fängt es auch zum Hals raus, oder? Als sie dann ningeln, immer nur Manna, und sich Fleisch wünschen, da erleben sie, dass ein Schwarm Wachteln sich völlig ermattet niederließ und sie brauchen die nur noch einsammeln. Das ist doch fast, als wären einem gebratene Tauben in den Mund fliegen. Gut, braten mussten sie erst noch. Ne? Aber was ist die Reaktion nach all diesen Dingen, die sie erlebt haben? Murren, jammern, meckern. Kann das denn möglich sein? Kann das denn sein? Bei uns? Wie ist das da? Da kannst du kleckern oder klotzen, immer wird einer motzen. Da kannst du klotzen oder kleckern, immer wird einer meckern. Das ist doch eigentlich gar nicht so weit weg, dieser Text, oder? Von uns. Wir gehören zu den reichsten Ländern der Erde. Auch der Ärmste bei uns hat mehr als genug zu essen zumindest. Und für viele ist es selbstverständlich, in Urlaub zu fahren. Für die meisten sogar mehr als einmal im Jahr. Und es wird gemeckert und gejammert. Wir leben in einem Land, in dem wir unseren Glauben frei leben können. Und das ist, haben wir gerade jetzt auch kurz gehört, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und guckt auf den Plan draußen. In über 70 Ländern dieser Erde ist es nicht selbstverständlich. Wir können unsere Meinung frei äußern. Auch eine völlig abstruse Meinung herausschreien. Ohne dass uns irgendjemand was handhaben kann. Wir können sie sogar auf Fahnen aufdrucken und aufhängen. Wir können eine Regierung, die uns nicht passt, abwählen. Und auch das ist in vielen Ländern dieser Erde nicht möglich. In 2 der 3 bevölkerungsreichsten Länder dieser Erde, in Russland und China, ist das nicht möglich. Da werden Gegenkandidaten einfach mal weggesperrt. Und es wird gemeckert. Und zwar egal, welche Partei dann gerade vorne ist. Ne? Früher hieß es, Merkel muss weg, jetzt heißt es, die Ampel muss weg. Ja, was denn jetzt? Also, und Benjamin Pieler hat das, glaube ich, in einem NT sehr hübsch ausgeführt, ne, in Bezug auf diese Fahnen. Ne? Dass wir fragen uns, was ist denn tatsächlich unser demokratisches Verständnis? Aber wir haben jetzt keine politische Rede hier. Ne? Wir können wählen, ja. Wir können, und wir haben eine unterschiedliche Meinung hier und das ist gut. Das können wir diskutieren. Und das ist gut. Und was kommt dann? Hier kommt eine Strafe. Bissige Schlangen, giftige Schlangen. Der Teil macht mir Probleme. Schickt Gott eine Strafe? Das haben wir vorhin sogar im Psalm darum gebeten, dass Gott die Bösen bestraft. Das finden wir noch fair. Aber wen trifft es? Schickt Gott Strafen? Und die Schlange ist das nicht in der Bibel, ein Symbol für den Teufel, für das Böse? Schickt Gott etwa den Teufel, um uns zu strafen? Das ist nicht mein Bild von Gott. Aber wie dann? Ich würde eher sagen, Gott lässt das Böse zu, ja. Ja, aber ist das ein Unterschied? Ein kleiner, aber ein mir wichtiger. Denn genauer, Gott lässt zu, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Er lässt zu, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns erleben. Das möchte ich erläutern. Weil es eben nicht so einfach ist. Die Probleme setzen nämlich eigentlich schon eher ein. Weil der Vergleich, den ich gerade gezogen habe, mit dem Murren und Meckern damals und heute, der hinkt ja. Es geht da nicht um Murren und Meckern als solches oder gegen irgendeine Regierung oder gegen sonst was, sondern um ein Murren gegen Gott. Aber auch da ist es nicht erschreckend, wie sehr das unserer Situation entspricht. Es gibt seit Jahren in unserer Gesellschaft ein sich Auflehnen gegen Gott. Nein, nicht im Sinne eines kämpferischen Atheismus. Das ist wirklich die absolute Ausnahme, dass jemand sagt, ich bin gegen Gott oder ich kämpfe dafür, dass der Atheismus hier Raum gewinnt. Nein, es ist eher ein Gott vergessen. Ein Gott, aber auch nicht nur ein passives, sondern auch ein aktives Gott nicht in seinem Leben haben wollen. Es mag sein, dass es den gibt, aber er hat mir nichts zu sagen. Eher im Sinne von einem quengelnden, ich weiß selbst, was für mich gut ist. Ich brauche Gott nicht. Aber gab es das nicht schon immer? Die Leute, die sagten, ich brauche Gott eigentlich nur für die Weihnachtsstimmung. Oder ich brauche Gott eigentlich nur für die stilvolle Hochzeit in Weiß. Können wir auf solche nicht auch noch verzichten? Aber erstens, Gott möchte auf niemanden verzichten. Egal, wie Menschen sich zu ihm oder zur Kirche stellen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Das Problem ist ein anderes. Es hat Folgen, wenn sich eine solche Handlung über Generationen verstärkt. Da geht uns als Gesellschaft unsere Basis verloren. Da gehen uns Werte verloren, weil sie nicht mehr vermittelt werden oder nur noch punktuell vermittelt werden. Im Rallye-Unterricht oder wie immer. Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Aber Gott lässt zu, dass wir Konsequenzen solchen Handelns erleben. Wenn wir ihn und seine Werte aus dem Blick verlieren, dass wir die Konsequenzen tragen müssen, aber als ganze Gesellschaft. Und das ist manchmal wie eine Vergiftung der Gesellschaft, mit zunehmendem Egoismus, mit Härte, mit Bitterkeit, mit einem massiven Zunehmen psychischer Erkrankungen, mit Angst, Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit. Weil es eben nicht nur die weltpolitische Lage ist, sondern das, was es auch bei uns macht und was es mit uns macht, wie wir damit umgehen. Und in den meisten Fällen ist es Gleichgültigkeit, die Reaktion, den Kopf in den Sand zu stecken und das einfach das Engagement von Menschen verloren geht. Aber können wir das so sagen? Gott lässt zu, dass wir quasi vergiftet werden? Oder ist es nicht einfach nur ein Übergang in eine neue Situation, die uns verunsichert? Darüber haben viele von euch Frauen ja am Freitag einen spannenden Vortrag hier gehört von Heike Nagel, die es deutlich gemacht hat, dass es nicht nur die weltpolitische Situation ist, sondern eben das, was es mit uns macht. Dass wir, wenn da Dinge, die uns bisher Sicherheit gegeben haben, wegbrechen oder die Gesundheit wegbrechen oder was immer, dass wir unsere Identität verlieren. Dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Und dass es darum geht, mit Gottes Hilfe, das wieder neu zu finden. Also ich habe nur 5 Minuten gehört. Ich war ja eigentlich gar nicht zugelassen, da habe ich nur heimlich in den Technikraum geschlichen. Aber ich hoffe, es klappt, dass Heike dem zustimmt, dass wir das ins Internet stellen dürfen, wo auch die Predigt ist sogar schon da. Ist schon online. Also da, wo ihr auf der Homepage, ne, unter Halen dann, unter Predigten findet ihr das auch. Also lohnt sich da reinzuhören. Ja. Auch als Mann, auf jeden Fall. Wirklich da Antworten zu finden. Aber ich möchte da quasi anknüpfen oder nochmal das sogar zuspitzen. Aber was ist, wenn wir nicht einfach nur sagen können, ja, ich muss mich einfach nur neu orientieren, sondern wenn dieses von Gott diese Hilfe zu erwarten, darum schwierig ist, weil wir Mühe haben. Wenn wir das Gefühl haben, wo ist Gott denn? Oder straft Gott mich auch? Ich möchte es, wie können wir das denn als Hilfe empfinden? Und diese Geschichte hier erzählt doch, dass Gott hinter solcher Entwicklung steht. Und das tut er. Davon bin ich überzeugt, dass auch in den Dingen, die nicht im Willen Gottes sind, und davon gibt es ja genug, trotzdem ist das nichts, was Gott aus der Hand gleitet. Ja. Nichts, was ihm, wo er das Ruder sozusagen nicht mehr in der Hand hat. Es läuft nicht aus dem Ruder, aber ich möchte trotzdem nicht von Strafe sprechen, sondern eher von Gericht Gottes. Und das geht in eine ähnliche Richtung, aber der Unterschied ist mir darum wichtig, weil auch bei einem Gerichtsurteil geht es nicht um Rache, sondern um ein Zurechtbringen, um ein wieder neu ausrichten. Das steckt in dem Wort Recht und Gericht, ausrichten, wieder ausrichten, zurechtbringen. Und das ist der Sinn von Strafvollzug im modernen Sinn. Ne? Johannes könnte das genauer erläutern, aber ich glaube, diese Worte machen deutlich von Recht und Gericht, dass es eigentlich immer schon der Sinn von Gericht war, das so als Ziel verstanden worden ist. Aber mindestens im geistlichen Sinn ist das so. Auch wenn wir oft nicht verstehen, wie Gott auch hinter dem Bösen wirkt. Es geht nicht um einen strafenden Gott, sondern um einen Richtenden, einen Zurechtbringenden, der barmherzig ist, aber trotzdem Wege, die manchmal auch wehtun, nutzt. Und da hilft uns diese Geschichte. Mose macht eine Schlange, eine Ehanne, das heißt eine aus Metall. Ziemlich sicher war das Bronze, was man relativ mit nicht ganz so hohen Temperaturen gießen konnte. Eine Schlange, die aus Metall gegossen ist, die in einer Stange aufgerichtet wird, hochgehalten wird. Und wer diese erhöhte Schlange, auf die blickt, ist gerettet. Das ist verrückt, oder? Das Symbol des Bösen wird zum Rettungszeichen. Wie das? Wer bei dieser Schlange, die sich um so einen Stab windet, an ein Apothekenzeichen denkt, der liegt ganz richtig. Denn tatsächlich ist das Zeichen, auch in Deutschland, es hängt nicht nur an vielen Apotheken oder Apothekenzeitschriften oder an Ärzten, es ist das Symbol der Heilkunst. Hat diese Geschichte eine solche Wirkungsgeschichte? Vielleicht. Die Ärzte sagen aber, dass Symbol ist eigentlich der Äskulapstab. Es ist das Zeichen des griechischen Gottes Asklepios, der Gott der Heilkunst. Aber das ist so frappierend ähnlich, dass man sich fragt, wie kommt das? Und wahrscheinlich gibt es wirklich religionsgeschichtlich eine Verbindung. Es ist umstritten, wer da von wem abgeschrieben hat. Da gibt es verschiedene Theorien, woher das kommt sozusagen in der Erzähltradition. Es gibt sogar eine gängige Beschreibung, dass es eigentlich eine gemeinsame Wurzel in Ägypten gibt, wo das schon ein Symbol war als Zeichen der Heilung. Und die Israeliten das auch von dort schon mitgebracht haben und dadurch sozusagen nochmal Gott das ihnen aufs Herz gelegt hat, das zu benutzen. Ich weiß es nicht. Das sei auch dahingestellt, aber es ist ein spannendes Thema nachzugehen, aber hilft uns nicht wirklich weiter. Viel spannender finde ich das andere. Dass dieses Symbol hier zum Symbol des Vertrauens auf Gott wird. Und dass das vor allem deutlich wird in der Wirkungsgeschichte. Nicht die Frage, wie weit das sich nach Griechenland oder sonst wo auswirkt, sondern wie weit es sich innerbiblisch auswirkt. Jesus selbst greift dieses Symbol auf. Im Johannesevangelium, im Neuen Testament. Und da sagt er, Johannes 3, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so soll der Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Da nimmt er das auf. Sprich, dieses Symbol der erhöhten Schlange an dem Stab nimmt er als Vorschattung quasi des Kreuzes. So wie er erhöht ist, so soll der Menschensohn, also er selbst, erhöht werden. Damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dann kommt im nächsten Vers diese wunderbare Stelle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und merkt ihr? Auf einmal macht das Ganze Sinn. Auf einmal macht es Sinn, dass das Symbol des Bösen, das Symbol der Strafe, zum Zeichen der Rettung wird. Das Kreuz, der erhöhte Jesus. Das Kreuz ist die Todesstrafe, Zeichen unserer Schuld und Zeichen der Strafe, die wir eigentlich verdient haben. Aber Jesus, der Unschuldige, nimmt die Strafe auf sich. Jesus ist nicht der Böse, sondern aber er leidet das Böse. Jesus, der Unschuldige, nimmt die Strafe auf sich, er trägt unsere Sünde ans Kreuz. Er nimmt alles Böse auf sich. Und so wird das Kreuz das Rettungszeichen. Und das Böse glaubt, triumphiert zu haben. Wer mal die Narnia-Bücher gelesen hat oder den Narnia-Film gesehen hat, da ist es deutlich, wie die Hexe glaubt, sie hat triumphiert, als der Löwe geopfert ist. Also manchmal ist so eine Mythologie, solche mythologischen Geschichten können das ein bisschen deutlicher machen in diesem Bildwerk. Zu sagen, das ist es. Nein, das Böse glaubt, triumphiert zu haben. Aber nein, gerade da ist das Böse besiegt, weil er es auf sich nimmt. Er, der die Strafe nicht verdient hat. Und so wird es zum Zeichen der Rettung. Damit wir nicht den Tod, sondern das ewige Leben haben. Und darum können wir mit all dem, was auf unserem Herzen ist, auch an Bitterkeit und Schmerz und Not, auf ihn schauen. Auch mit dem, was da ist an Angst, wenn wir in die Zukunft schauen. Wohin soll sich das alles entwickeln in unserer Gesellschaft? Wir können auf ihn schauen. Wir müssen nur uns unsere Verlorenheit ohne ihn eingestehen und sagen, ich brauche dich. Wegkommen von dem, ich brauche Gott nicht. Und wir werden bei ihm Hilfe finden. Ja, das Kreuz ist auch Zeichen des Gerichts. Aber darum, weil er uns zurechtbringen will. Und so war es übrigens schon bei Martin Luther, der mit diesem Bild von Gott gerungen hat. Wie kann Gott uns so machen und so viel von uns verlangen und uns dann strafen, wenn wir es nicht schaffen? Wie kann er ein zugleich Liebender sein und ein solch fordernder, strafender Gott sein? Und er ringt mit Gott und sein Abt und Beichtvater, der das mitbekommt, Das wird in dem neueren Luther-Film, der ja vor 15 Jahren erschienen ist, so wunderbar deutlich, wie da sein Abt ihm ein Kreuz umhängt und sagt, wenn du diesen Gott nicht verstehst, mit dem du da ringst, denn eigentlich ringst du mehr mit dem Teufel als mit Gott. Wenn du diesen Gott nicht verstehst, dann nimm diesen Gott. Denn in Jesus, da am Kreuz, da hat sich Gott gezeigt, wie er ist, als der, der das Böse auf sich nimmt. Sieh dir Gott an, wie er sich im Kreuz Christi zeigt. Schau auf ihn und sag, ich bin dein, erlöse mich. Und so ist das die Voraussetzung, unter der Luther dann die Gnade Gottes entdeckt und das im Wort Gottes findet. Und dieses auf ihn schauen, das ist nicht wenig. Ich habe mit Patricia darüber gesprochen und sie hat mich daran erinnert, durch ihre englische Bibel, dass dieses Schauen dort auf die, dieses auf die Schlange, auf diese eiserne Schlange da zu schauen, dass es nicht einfach nur ein Hingucken ist oder Wahrnehmen, sondern dass dieses Wort, und das macht der griechische Text tatsächlich deutlich, dass dieses Wort, dieses Sehen meint etwas, meint sowas wie aufmerksam, genau hinschauen oder ein mit aufnehmendem Blick hinschauen. Ja? Also auf ihn schauen und seine heilende Kraft in uns aufnehmen. Insofern ist die Beziehung zur Apotheke doch naheliegend. Wir haben ein Heilmittel in ihm. Noch einmal Johannes, Kapitel 6 diesmal. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Und dies geschieht nicht nur im Wort, das uns zugesprochen wird, wie in dieser Predigt, sondern wir dürfen es tatsächlich spürbar in uns aufnehmen. Der Kirchenvater Ignatius von Antiochien, der hat im ersten Jahrhundert oder bis Anfang des zweiten Jahrhunderts gelebt, der hat das Abendmahl bezeichnet als Pharmakon Athanasias. Und auch wer kein Griechisch kann, das Pharmakon kann jeder verstehen, oder? Da steckt, ne, daher kennen wir Pharmazie. Es meint das Heilmittel der Unsterblichkeit. Das hat, so hat er das Abendmahl genannt, das Heilmittel der Unsterblichkeit. Und da hat er sich wahrscheinlich auf dieses Jesuswort bezogen. Und diese Begrifflichkeit hat auch Martin Luther aufgegriffen, wenn er schreibt, man hat doch jedenfalls das Sakrament als eine durchaus heilsame, tröstliche Arznei, die dir helfen, das Leben geben soll, beides für Leib und Seele. Denn wo die Seele genesen ist, da ist auch dem Leibe geholfen. Stark, oder? Wir haben quasi das Gegengift. Ja? Wir haben das Gegengift. Und wahrscheinlich, jetzt muss ich jetzt nicht mehr ausführen, in dieser Religionsgeschichte hat man dieses Symbol auch gewählt, weil ja auch bei Schlangen im Grunde man Gegengifte herstellte durch das Gift, in dem das verarbeitet wurde. Aber das ist jetzt weit hergeholt. Aber egal. Also wir haben, aber das ist geistig gesehen, wir haben das Gegengift. Wir haben das Heilmittel gegen Dinge, die unsere Seele vergiften, die uns mutlos machen und ängstlich, die uns bitter machen und all das. Wir können nicht diese Gesellschaft verändern. Also das gesellschaftliche Problem werden wir nicht grundlegend ändern können. Aber wir können bei uns anfangen. Wir nehmen es auf in uns. Durch den Empfang des Abendmahls haben wir also schon jetzt und hier etwas. Nicht etwas, wir haben das ewige Leben. Es wird uns nicht bloß irgendwie für die Zukunft versprochen, wenn Christus durch den Empfang des Abendmahls in uns Wohnung nimmt. Wir nehmen ihn quasi symbolisch, geistlich in uns auf. Dann haben wir hier und jetzt schon das ewige Leben. Dann dürfen wir spüren, schmecken, glauben. Er lebt in uns. Er bereitet uns vor. Schon auf den Tag unserer Auferstehung. So wird also in der Feier des Abendmahls, was wir gleich tun wollen, der Blick sowohl zurückgelenkt auf das Kreuz Jesu, als auch nach vorne gelenkt auf seine Wiederkunft, wenn einmal für alle sichtbar wird, was jetzt schon verborgen geschieht, dass er da ist und dass er diese Welt in der Hand hält. Und was jetzt schon verborgen geschieht, ist, dass Jesus in uns hineinkommen will mit seiner Kraft, mit seinem Frieden. Darum geht es. Und das wird uns dann auch Mut für die Zukunft geben. Und Mut auch an der Veränderung dieser Welt mitzugestalten, wo immer wir stehen, und in seinem Sinn zu handeln.